Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wie wichtig die Wuppertaler Schwebebahn vor allem für den Tourismus ist, das zeigt sich daran, dass die jetzt notwendigen Arbeiten ab morgen, dass die nicht immer am Wochenende stattfinden, damit wochentags der Berufsverkehr rollen kann, wie man das ja meistens macht im öffentlichen Nahverkehr, sondern es ist genau umgekehrt. Diese Arbeiten an den relativ neuen Fahrzeugen, die da nötig sind, die werden wochentags durchgeführt und dann steht die Schwebebahn still, damit sie am Wochenende wenigstens teilweise fahren kann für die Touristen. Diese Technik, die Technik von Schwebebahnen, die Wuppertaler ist weit über 100 Jahre alt, aber auch die modernen Varianten davon, die ist allerdings für viele Menschen nicht nur faszinierend, sondern durchaus auch zukunftsträchtig. Ob es wirklich ist, darüber wollen wir jetzt mit Arndt Stephan reden. Er ist Professor an der Technischen Universität Dresden und Inhaber des dortigen Lehrstuhls für elektrische Bahnen. Schönen guten Morgen, Herr Stephan.
Ja, guten Morgen.
Ich kenne sogar jemanden, der nicht nur auf den Wuppertal war, sondern nur nach Shanghai geflogen ist, um mit der Schwebebahn vom Flughafen, also mit dem Transrapid dort, mit dem Flughafen, vom Flughafen in die Stadt zu fahren. Ich weiß, Sie waren da auch schon. Sie hatten damit ja aber beruflich zu tun. Das ist eine gute Ausrede für so eine Reise. Aber können Sie diese Faszination, die Schwebebahnen auf viele Menschen ausüben, nachvollziehen?
Ja, natürlich. Das ist ja immer Bestandteil so des menschlichen Traums, Dinge besser zu machen oder an Dingen teilzuhaben, die irgendwie faszinierend funktionieren. Der Traum vom Fliegen auf Höhe Null, der ist ja schon ganz alt. Insofern kann ich das voll verstehen. Es hat mich ja auch selbst seinerzeit mal infiziert.
Ich musste mal einem Kind erklären, warum eine Schwebebahn so heißt. Einem Kind, das mir in Wuppertal erzählt hat, das steht doch alles mitten im Weg rum, diese ganzen Trassen und diese ganzen Ständer. Und das ist natürlich beim Transrapid auch so. Wir kennen ja auch die frühere Teststrecke im Emsland. Nochmal ganz von Anfang an, was genau schwebt denn da eigentlich?
Also da schwebt tatsächlich das Fahrzeug, anders als in Wuppertal, was ja eher hängt und über dem Fluss schwebt, ist es bei der Magnetbahn Transrapid und bei vergleichbaren Anlagen, die es ja in Japan und in China und in Korea gibt, immer so, dass das Fahrzeug durch elektrische Magnete zum Schweben gebracht wird. Entweder anziehend, so wie der Transrapid, der sich also von unten an seinen Fahrweg anzieht und dann so mit einem Zentimeter Luftspalt tatsächlich daran lang schwebt, oder abstößend, dass es sich also in den Betonkanal reindrückt nach rechts und links und damit also berührungsfrei tatsächlich schwebt. So wie ein Flugzeug, nur nicht durch den Auftrieb der Luft, sondern durch Elektromagnete.
Der Transrapid in Shanghai vom Flughafen in die Stadt, der fährt von wenigen Ausnahmen abgesehen meistens nicht so schnell, wie er könnte. Er könnte, glaube ich, 430 Kilometer pro Stunde fahren, fährt meistens nur 300, weil man dadurch eine Menge Geld spart. Das heißt, ein Problem bei dieser Technik sind tatsächlich immer noch die enormen Kosten, ne?
Naja, es sind zwei Dinge. Das eine sind die Kosten, um so eine Anlage zu bauen. Das hat natürlich viel damit zu tun, wie oft man das macht. Und der Transrapid und auch Wuppertal, das sind alles Einzelstücke geblieben. Und da ist natürlich der Anfangsgeldbedarf sehr, sehr hoch, weil es ja eine neue Technologie ist und noch nicht in die Fläche in der Masse ausgerollt ist. Und das andere sind die Betriebskosten. Und wenn man also bei Höhe Null gegen die Luft anfährt, dann hat das einfach einen hohen Windwiderstand. Nicht umsonst fliegen Flugzeuge 10 Kilometer hoch, da ist die Luft so dünn und schweben, also direkt über Grund, heißt also, man fährt gegen den Wind. Und da ist es ein Riesenunterschied, ob man 300 oder 430 fährt, weil sich dann einfach mal der Energiebedarf verdoppelt. Und das ist ein Grund, die Demonstration zwar vorzuführen, dass man so schnell fahren kann, aber dann tatsächlich nur im Betrieb langsamer zu fahren. Der Fahrzeitunterschied in Shanghai ist nicht mal eine Minute, ob man nur 300 oder 430 fährt.
Nun gibt es ja inzwischen Leute, die halbwegs ernstzunehmende Leute, die viel weiter gehen wollen. Noch Elon Musk zum Beispiel, der US-Unternehmer, der träumt ja, aber er träumt nicht nur davon, er lässt daran auch forschen, an superschnellen Hyperloop-Bahnen. Erstens, was heißt superschnell? Wo liegt da eigentlich die physikalische Grenze? Und was unterscheidet diese Technik von all dem, was wir bisher kennen?
Naja, also erstmal muss man sagen, dass diese Idee schon uralt ist, denn das Patent für einen Transrapid 1934 wurde als Röhrenbahn angemeldet. Das heißt also, die Idee ist eigentlich fast 100 Jahre alt, die Elon Musk jetzt verfolgt. Es gab auch lange Zeit in der Schweiz ein Projekt, das hieß Swiss Metro, war genau das gleiche. Also unterirdisch in Teilvakuumröhren mit sehr hoher Geschwindigkeit, man spricht also von bis zu 1000 Kilometer pro Stunde. Das ist alles noch in der Abteilung Begeisterung, Faszination, Traum und Geld einsammeln. Realistisch sind viele dieser Dinge nicht, weil sie also letzten Endes eine ganze Menge aerodynamischer Sicherheitsprobleme hervorrufen. Aber es klingt erstmal wieder ganz toll. Die Forschungen sind ernst zu nehmen, aber allein, dass es inzwischen 4 verschiedene Hyperloops gibt, zeigt, dass es also noch relativ weit von einer tatsächlichen Realisierung dieser Systeme weg ist.
Das stelle ich mir wirklich enorm aufwendig vor. Tunnelbau ist immer aufwendig, aber Sie haben gesagt, teilweise ist Vakuum. Das heißt, da müssen ja ständig enorme Pumpen arbeiten.
Pumpen arbeiten, Sie müssen das Problem lösen, dass dort, wo Leute aus- und einsteigen, natürlich kein Vakuum sein darf. Und dass ganz kurz später der Zug durch einen Tunnel fährt, der im Teilvakuum ist. Und diese Übergangsproblematiken, auch die hohe Geschwindigkeit im nicht vollständigen Vakuum, das sind alles Themen, die haben wir alle noch lange, lange, lange nicht gelöst. Aber es ist erstmal wieder Abteilung Faszination.
Ich finde es aber trotzdem interessant, wie wenig sich auch die etwas realistischeren Formen durchsetzen. Sie haben es bestimmt auch mitbekommen, es gibt ja manchmal irre Ideen. Es gibt zum Beispiel ernsthaft die Idee, mehr ist es wirklich nicht, in Frankfurt am Main eine Art Seilbahn über die Stadt zu schicken, damit man da schneller vorankommt. Ich persönlich glaube nicht, dass das kommt. Ich frage mich aber, warum denkt man dann da nicht über eine Magnetschwebebahn nach? Also warum ist die Technik immer noch was für Einzelfälle?
Naja, also es gehören immer 3 Dinge dazu. Wir hatten schon Begeisterung und Faszination erwähnt, also der Wille, was besser zu machen. Dann braucht es als zweites immer einen Markt. Und das heißt also, das muss wirtschaftlich sein und am Ende läuft es darauf hinaus, dass man damit Geld verdienen kann. Man muss also mehr einnehmen, als man ausgibt. Das ist meistens die eine schwierige Geschichte, das haben wir beim Transrapid gesehen. Und das dritte ist, wir brauchen eine Technik, die funktioniert, ja, mit der man also auch vernünftig Betrieb machen kann. Und da haben uns also insbesondere die Bahnen, die klassischen Eisenbahnen mit hoher Flexibilität, Maßstäbe gesetzt, sodass es also Seilbahnen, die so am unteren Ende spielen und Magnetbahnen, die sehr, wenn nur Sinn haben, wenn sie sehr, sehr schnell fahren können, die finden eben nur einen sehr kleinen Markt mit ihrer Technologie und deshalb sind es immer Nischenprodukte. Wir haben weltweit so 5, 6 funktionierende Magnetbahnen, meistens Demonstratoren. Aber es ist meistens dabei geblieben, dass es Stückzahl 1 ist. Und das ist genau das Problem. Also der betriebliche Markt, in dem das wirklich ein Segment erschließt, was noch nicht da ist, der ist schwierig, weil es eben die sehr, sehr lange entwickelte und entsprechend optimierte Bahntechnologie klassisch mit Stahlrädern und Stahlschienen gibt.
Aber der Markt für Bahntechnologie, die auf welche Art und Weise auch immer von Elektromotoren angetrieben wird, der wird doch sicherlich größer werden, weil wir uns ja alle von Verbrennungsmotoren am liebsten verabschieden möchten. Könnte das auch eine Chance für Magnetbahnen sein?
Eigentlich ja, wenn wir so sprechen würden wie beim Auto, wenn wir also tatsächlich vom Verbrennungsmotor kommen. Aber wir kommen ja inzwischen bei der Eisenbahn ja auch von der Elektrotechnik. In Deutschland werden 90% der Eisenbahnen elektrisch betrieben, also der Transportleistungen. Das heißt also, bei der Eisenbahn reden wir über Dieselverkehre nur über einen kleinen Anteil. Und da ist der Innovationsschritt natürlich vom Antrieb nicht so hoch, wenn es nur einen kleinen Teil betrifft. Magnetbahnen, Seilbahnen, alle diese Sonderbahnen sind sowieso alle elektrisch. Und das ist also kein großer Durchbruch, denn die sind bisher nicht mit Verbrennungsmaschinen oder mit Dampfmaschinen gefahren.
Das ist ein bisschen absurd, aber wo Sie an der Technischen Universität Dresden arbeiten, fällt mir gerade ein, dass ich neulich erst gemerkt habe, dass die Personenstrecke von Dresden nach Görlitz weitestgehend immer noch nicht elektrifiziert ist. Da fährt so rund um Bautzen wirklich eine Diesellok. Aber ich nehme an, so eine Strecke würde sich jetzt nicht für eine Magnetbahn eignen, oder?
Nein, also man braucht immer ein großes Aufkommen. Man braucht also tatsächlich Bedingungen, wo sich also eine sehr kurze Fahrzeit für sehr viele Personen lohnt. Und wir haben nicht umsonst in Deutschland Berlin-Hamburg mal geplant für Transrapid, weil das so vorstellbar die einzige Strecke war, auf der bis dahin nur eine sehr langsame Eisenbahnverbindung war und die das Potenzial an beiden Enden hatte. Und selbst das ist am Ende nicht geworden, weil man sich über die Risiken eines solchen neuen Betriebs nicht einig geworden ist. Und dann hat man es wieder fallen lassen und ist auf den Nahverkehr oder Regionalverkehr gegangen. Und da sind aus meiner Meinung Magnetbahnen die falsche Lösung.
Arndt Stephan, Professor für elektrische Bahnen an der Technischen Universität Dresden. Herr Stephan, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Übrigens, wenn Sie die Magnetschwebebahn Wuppertal erleben wollen, es ist wirklich so, am Wochenende wird sie fahren, aber wahrscheinlich fast ein ganzes Jahr lang nicht mehr wochentags wegen der notwendigen Arbeiten an den Fahrzeugen.